Frankfurter Gespräch.
5 Jahrzehnte lang war die politische Blickrichtung der Bundesrepublik Deutschland auf die westeuropäischen Nachbarn hin konzentriert. Erst durch die Ostpolitik des Kabinetts Brandt-Scheel trat seit den 70er Jahren ein Wandel ein. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme und dem Fall des Eisernen Vorhangs sowie der Mauer spielten von da an auch unsere osteuropäischen Nachbarn in der Europapolitik eine größere Rolle, die durch den Beitritt neuer Länder in die Europäische Union noch erweitert werden soll. An der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt an der Oder ist die Europa-Universität Viadrina ein Beispiel bereits gelebter Partnerschaft mit Osteuropa. Gisela Sorge und Wolfram Stahl sprachen mit Gesine Schwan, der Präsidentin der Universität.
Manche nennen es ja einen Glücksfall, Frau Professor Schwan, dass Sie jetzt seit 99 Präsidentin der Viadrina, also der deutsch-polnischen Europa-Universität in Frankfurt-Oder sind. Erstens, weil Sie polnisch sprechen. Zweitens, weil Sie sich auch in der polnischen Geistesgeschichte gut auskennen. Sie haben über den polnischen Philosophen Kolakowski promoviert. Und Sie wissen, was es mit dieser Brückenfunktion hier in Frankfurt-Oder auf sich hat. In Ihrer Laufbahn als Politikwissenschaftlerin haben Sie immer schon gerne schwierige Missionen übernommen. An der FU, das war dann in den 70er Jahren, da haben sie die 68er Bewegung kritisiert, weil die sich sehr von den Grundwerten der freiheitlichen Demokratie entfernte. Später haben sie die Entspannungspolitik entmystifiziert, das heißt auf die Verankerung im Westen zurückverwiesen. Dafür sind sie zeitweise dann sogar aus der Grundwertekommission der SPD ausgeschlossen gewesen. Inzwischen sind sie wieder dabei. Politik ist also immer etwas für Sie gewesen, das Sie nicht abstrakt begriffen haben, sondern Sie haben teilgenommen und Stellung bezogen. Zum Einstieg also die Frage zur Situation an den deutschen Hochschulen. Davon gibt es rund 150, aber als Präsidentin sind Sie eine exotische Ausnahme, nämlich die einzige Frau, die so ein Amt ausfüllt. Beschreibt dies, Frau Professor Schwan, den Reformstau an den deutschen Universitäten, die damit ja doch ein sehr verzerrtes Bild von der deutschen Gesellschaft liefern?
Es ist sicher ein Reformstau. Es gibt übrigens, das ist mir nochmal gerade in den Kopf gekommen, es gibt noch eine Universitätspräsidentin in Hildesheim, eine Frau.
Alle Achtung.
Natürlich ist es nach wie vor schwer, auch auf der Universität das zu verwirklichen, wovon zumindest gut ausgebildete und einigermaßen intelligente Frauen schon träumen, nämlich den Beruf und die Familie zu vereinbaren. Und das halte ich nach wie vor für das größte Hindernis. Es wäre sicher viel gewonnen, wenn an den Universitäten insgesamt im Lehrkörper, aber auch an der Spitze, mehr Frauen wären. Übrigens jetzt gar nicht nur, um Frauen auf ihre Kosten kommen zu lassen, sondern aus einem wissenschaftssoziologischen Gesichtspunkt. Frauen bringen andere Erfahrungen, andere Gesichtspunkte, andere Prioritäten in die Wissenschaft ein und davon könnte die Wissenschaft nur Gewinn haben. Wir haben das auch festgestellt, etwa die Fragestellungen zum Geschlechterverhältnis, die ja durch Frauen in die Wissenschaft gebracht worden sind, wurden noch vor 10, 15 Jahren belächelt. Ich muss auch zugeben, dass ich selbst überhaupt keine Feministin war, aber es hat sich herausgestellt, dass dies eine Frage ist, die von ganz großer Tragweite überhaupt für die Zukunft von zum Beispiel so Analyse von Gesellschaftssystemen ist, aber auch von internationaler Politik und von daher denke ich, würde viel gewonnen sein, wenn dieser Reformstau etwas abgebaut würde.
Gibt es denn da einen Unterschied zwischen einer großen und einer kleinen Universität? Sie waren ja nun Dekanin an der Freien Universität in Berlin und jetzt sind Sie in Frankfurt-Oder Rektorin der Viadrina-Universität. Gibt es da einen Unterschied in Bezug auf das, was Sie eben angesprochen haben?
Also ich habe jetzt hier noch nicht sehr viele Berufungen miterlebt. Das ist ja eine besondere Hürde, wenn es darum geht, Professorinnen einzustellen. Meine Erfahrung als Dekanin am Fachbereich Politische Wissenschaft war, dass dort durchaus das Bemühen war, Frauen auf Professorenstellen zu bekommen, aber dass es von der Bewerberlage in manchen Bereichen schwierig ist, weil einfach noch nicht so viele Frauen habilitiert sind. In anderen Bereichen, wo es traditioneller zugeht, das ist insbesondere die Medizin und die Jurisprudenz, gibt es noch andere Hindernisse. Ich empfinde hier das Klima an der Viadrina, der sehr viel kleineren Universität, als sehr angenehm, als es sehr viel informeller ist, sehr viel persönlicher. Ob das dann auch letztlich dazu beiträgt, den Prozentsatz von Frauen zu erhöhen, das müssen wir noch sehen. Wir sind auch noch nicht da angelangt, wo wir eigentlich hin sollten.
Ist denn Ihre Vorstellung davon so ausgerichtet, dass die Massenunis sich überlebt haben oder bleiben sie uns erhalten? In welche Richtung geht der Trend oder sollte er gehen?
Also ich glaube, dass wir noch lange Zeit mit den großen Universitäten leben müssen, selbst wenn sie jetzt aus Sparzwanggründen verkleinert werden. Ich bin auch der Meinung, es muss möglich sein und jedenfalls angestrebt werden, die großen Universitäten von den Nachteilen zu befreien, in denen sie jetzt sind. Das kann man schon tun. Ich habe die Erfahrung auch am Fachbereich politische Wissenschaft gemacht, indem man etwa die gesamte Administrationsstruktur ändert, indem man sie sehr viel mit sehr viel flacheren Hierarchien ausstattet, indem man die Wege kürzer macht. Das kann man auch in großen Universitäten tun. Das Problem ist, dass bei den lang schon bestehenden großen Universitäten sich oft Oligarchien verfestigt haben, auch in der Verwaltung, aber auch in denen, die besonders aktiv sind in der Hochschulpolitik, dass es nicht ganz leicht ist, solche Reformideen dagegen durchzudrücken. Und das ist natürlich an einer neuen Universität wie hier, an der Europa-Universität wie Adrina, sehr viel leichter. Da kann man mehr tun. Ich glaube, dass es Vorrang haben muss für die Ausbildung von Studierenden in den nächsten Jahrzehnten, die Ausbildungssituation wieder sehr viel persönlicher zu gestalten. Das ist die einzige Voraussetzung für wirklich effektives Lernen, indem man dann auch nicht zu viel Zeit verliert.
Es wird ja also von der Politik, aber auch von der Wirtschaft immer wieder beklagt, dass Studenten in Deutschland zu lange studieren und dass die Ausbildung an den deutschen Hochschulen nicht unbedingt gerade die beste sei. Ist das wirklich so oder anders gefragt, was muss sich verändern an Prüfungsverordnungen, Lehrinhalten, Studienangeboten und bei der Lehre durch die Professoren? Das ist ja etwas, was Sie ja gerade auch so ein bisschen angeschnitten haben.
Was sich vor allen Dingen verändern muss, ist das quantitative Verhältnis von Lehrenden und Lernenden. Das ist katastrophal schlecht bei uns, weil als die Universitäten, was ich richtig fand, so vergrößert wurden und der Zugang sehr viel breiter wurde, ist überhaupt nicht damit die Zahl der Lehrenden gewachsen. Die Zahl der Studierenden hat sich zwischen dem Ende der 70er Jahre und der Zeit heute mehr als verdoppelt. Die Zahl der Professuren ist um etwa 7% gestiegen. Und da können Sie sehen, da ist der Wurm drin. Das ist das Hauptproblem. Sie können Curricula auf dem Papier verändern, Sie können Prüfungsbedingungen verändern, können Sie alles tun. Es wird nicht wirklich nutzen, wenn nicht eine sehr viel persönlichere Betreuungsmöglichkeit für die Studierenden da ist und wenn nicht die Seminare kleiner werden, gerade in den großen Massenuniversitäten. In der heutigen Zeit zu studieren ist gar nicht so leicht. Als ich studierte in den 60er Jahren, waren wir weniger. Wir kamen aus einer sozial sehr viel ähnlicheren, in sich homogeneren Schicht mit einer ähnlichen Vorbildung. Wir hatten ganz klare Perspektiven für den Arbeitsmarkt. Es war überhaupt nicht letztlich in Frage gestellt, dass wir eine ungefähr angemessene Arbeit finden würden. Und das ist alles heute nicht mehr der Fall. Und infolgedessen ist auch die psychische Verunsicherung sehr viel größer. Und manche reagieren darauf auch unter den Studentinnen und Studenten, indem sie jetzt sehr karrieristisch schnurstracks versuchen, ganz schnell zum Ende zu kommen und dann einen Job zu bekommen, was ich verstehe, was aber langfristig für eine freiheitliche Gesellschaft gar nicht gut ist. Und andere reagieren zögerlich, schieben das Examen hinaus. Ich glaube, es können auch Curricula entschlackt werden. Es gibt sicher auch immer wieder Professoren, die übrigens auch durch die Überforderung der Vermassung dann ihre Lehre nicht so ausüben und ihre Sprechstunden wieder sein sollte. Aber der entscheidende Punkt ist eine sehr viel bessere Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Und da ist dann die ganz schnöde Sache das Geld.
Zum Stichwort Professoren, da gibt es ja nun auch die Diskussion, die müssten mehr Leistungsnachweise bringen. Muss die Verbeamtung nötig sein?
Ich bin ganz sicher, dass jedenfalls es nötig ist, von einer bestimmten Zeit ab auf Dauer angestellt zu sein an der Universität.
Warum?
Weil Sie insbesondere in den Fächern, wo Sie nicht ganz schnell hin und her können zwischen Gesellschaft und anderen Berufen der Gesellschaft und der Universität, weil Sie nur so qualifizierte Personen bekommen, die auch die Ruhe des Nachdenkens und der unkonventionellen, individuellen, der gegen den Zeitgeist angehenden Forschungsarbeit sicherstellt. Also die Idee, sie sozusagen dauernd feuern und heiern zu können, halte ich für völlig unangemessen für den großen kulturellen kulturellen und wissenschaftlichen Auftrag der Universität.
Und der Leistungsnachweis?
Was ich schon vernünftig finde, sind Evaluationen. Einmal aufgrund von Zielvereinbarungen, an denen die gesamte Universität beteiligt ist. Wir machen das im Moment gerade. Wir haben gerade mit dem gesamten Akademischen Senat einen Plan für die nächsten 5, 6 Jahre für die Viadrina entworfen. Und es ist gut, wenn wir den so operationalisieren, dass wir sagen, hier können wir eine Zielvereinbarung draus machen. Wenn wir das bekommen, müssen wir das und das leisten. In verschiedenen Ebenen. Es ist auch sicher ganz vernünftig, sozusagen als Anstoß Lehrevaluationen zu machen, weil allein sozusagen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, schon wichtig ist. Da kann man auch mit einigen Belohnungen gleichsam arbeiten. Meines Erachtens ist aber die wichtigste Belohnung nicht irgendeine kleine Gehaltszulage, weil die Kollegen und Kolleginnen, die entweder wirklich faul sind, und so viele sind es nun auch wieder nicht, viele sind einfach überfordert, oder die Kolleginnen, die einfach woanders ihre Hauptarbeitskraft einsetzen und dann die Universität nebenbei erledigen, was ich ganz schlecht finde, die kümmern sich nicht um eine kleine Gehaltszulage. Die beste Belohnung bei solchen Evaluationen wäre in meiner Sicht die zusätzliche Gewährung von Forschungssemestern. Denn das ist wirklich adäquat. Wem es um solche 500 oder 1000 Mark im Monat geht, der ist nicht ein wirklich begeisterter Hochschullehrer. Wer aber sich sehr einsetzt in der Lehre und dann weiß, ich kann dafür wieder mich mal zurückziehen und neu auftanken, der hat es gut. Und das ist auch das Prinzip der großen Universitäten in Amerika. Die haben erstens eine sehr viel geringere Lehrverpflichtung und zweitens immer wieder Zeit, zwischendurch aufzutanken.
Würden Sie dann sagen, dass die eigentliche politische Diskussion am Problem etwas vorbeigeht, wenn man auf solche Punkte dann zu sprechen kommt? Also, dass die Professoren bewertet werden müssen, was sicherlich richtig ist, dass man über die Form der entsprechenden Beschäftigung nachdenken muss, ob Verbeamtung oder nur Angestelltenverhältnis. Geht das am eigentlichen Problem dann Ihrer Ansicht nach vorbei? Ja. Weil Sie haben ja vorher erwähnt, also eigentlich mangelt es ja an Professorenstellen.
Ja, das, in meiner Sicht geht es an dem Problem vorbei. Ich glaube, dass weder eine zum Beispiel blamierende Leistungsbilanz wirklich die Schaffenskraft von Professoren stimuliert, noch, wie gesagt, ein bisschen Geld dazu. Das alles ist nicht wirklich wirksam. Wichtig ist, dass Professoren auch wieder die Chance haben können, in Seminaren, sagen wir mal, von 15 Teilnehmern herausgefordert zu werden von den Studierenden und selbst auch etwas leisten zu können und nicht vor 150 Leuten zu sitzen, wo sie sowieso kapitulieren, oder eine Sprechstunde von 5 Stunden zu machen, wo sie zum Schluss nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, weil sie immer viertelstundeweise in irgendeinen anderen Kopf sozusagen sich versetzen müssen. Also das Entscheidende ist, es muss eine Chance bestehen, den Beruf auch wieder verantwortlich auszuüben durch die Zahlenrelation. Und es muss dann auch die soziale Kontrolle sein, die dadurch gegeben ist, dass das nicht ein anonymer Betrieb ist, sondern dass sie wirklich in persönlichen Beziehungen zu ihren Kollegen und zu den Studierenden sind.
Diese Voraussetzungen werden ja hier an der Viadrina eigentlich gegeben. Die ist jetzt noch keine 10 Jahre in der Neugründung alt. Sie ist überschaubar mit 3.300 Studenten, davon sind ein Drittel polnische Studenten. Ist das hier nun das Umfeld, wo man diesen Auftrag deutsch-polnische Verständigung auch umsetzen kann an einer Universität?
Ja, aber es muss einiges dazukommen noch. Das ist eine vorzügliche Basis, die hier aufgebaut worden ist. Aber wenn Sie vom Umfeld sprechen, dann gibt es erstens das Problem, dass das gesellschaftliche Umfeld für die Internationalität noch nicht besonders günstig ist.
Also die Stadt Frankfurt, oder?
Ja, nicht nur die Stadt Frankfurt, insgesamt der Raum hier. Es gibt sehr viele, die in Frankfurt sich sehr anstrengen, dass es hier besser wird in der Hinsicht. Aber wir müssen auch noch eine ganze Menge tun, damit nicht ausländische Studierende, die man auch sofort erkennen kann als ausländische Studierende, angepöbelt werden und attackiert werden. Man muss dazu sagen, es gibt viele soziale Probleme und es gibt rührende Initiativen auch von Frankfurter Schulen. Ich war gerade vorgestern in einer, da gibt es eine Schülergruppe, die sich sehr um sowas kümmert und die auch mit der Universität zusammenarbeiten wird. Und es gibt auch andere Initiativen. Wir haben eben hier Gebiete, wo sehr viel Frustration herrscht, nicht nur materielles Problem, eigentlich mehr psychische Probleme sind es, die da sozusagen ein Wutpotenzial schaffen. Der zweite Punkt ist, dass auch die deutsch-polnische Zusammenarbeit nicht automatisch funktioniert. Selbst wenn
Polen und Deutsche zusammen im Seminar sitzen, heißt es nicht, dass sie sofort anschließend Freundschaft schließen. Dazu muss das Umfeld im Sinne von Studentenheimen, die wir zwar haben, die aber leider immer noch nicht sehr gemischt sind, weil es auch finanziell schwierig ist. Polen werden weitgehend in Polen untergebracht, weil es da sehr viel billiger ist. Und Deutsche sind in den deutschen Studentenheimen. Es gibt Studentenheime, die sind so konstruiert, dass sie zum Beispiel über ihre Weekend-Partys integrieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Oder durch Gemeinschaftsräume. Es gibt einige Aktivitäten, die müssen gesteigert werden im Sport, im musischen Bereich, damit sie zusammenkommen. Und dann auch jetzt zum Beispiel, gerade in den letzten Wochen nochmal gesteigerte Initiativen, um das Umfeld ausländerfreundlicher zu machen. Also da muss noch sehr viel mehr getan werden. Das ist übrigens auch eine Erfahrung aus anderen binationalen Schule. Ich selbst war auf einer deutsch-französischen Schule und da sind die Deutschen und die Franzosen auch auf dem Hof nicht immer zusammengestanden, sondern haben sich wieder getrennt in ihre Gruppen aus Sprachgründen, weil sie andere Filme gesehen haben oder sonst.
Eine ganz konkrete Frage. Es ist eine binationale Hochschule, aber in welcher Sprache wird unterrichtet?
Es ist auch nicht direkt eine binationale, es ist eine deutsche Hochschule, eine brandenburgische Hochschule. Es wird in Deutsch unterrichtet und da ist eine Asymmetrie. Wir haben zwar ein gutes Drittel polnischer Studierende und die können auch Deutsch, aber unsere deutschen Studierenden können nicht Polnisch oder jedenfalls nur in einem kleinen Teil. Und die Unterrichtssprache ist mit von einigen Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel in deutsch-polnischen Juristenausbildung, ist sie Deutsch oder auch Englisch, das haben wir auch. Wir würden auch noch lieber mehr Deutsche haben, die Polnisch können, aber da kommt zum Beispiel wieder das Mittelproblem. Wir haben ein sehr wichtiges Sprachenzentrum, das ist ein Kern unserer Universität, aber da gibt es eine lange Warteschlange, die Polnisch lernen möchten und nicht können, weil wir nicht genug Lehrer haben und finanzieren können.
Wie groß ist denn dann eigentlich das Interesse am Nachbarn?
Das ist unterschiedlich. Prinzipiell ist da auch eine Asymmetrie. Die Polen interessieren sich mehr für die Deutschen, haben auch ein positiveres Bild von den Deutschen, als die Deutschen für die Polen, jetzt unabhängig von unserer Universität. In der Universität selbst ist auch natürlich ein großes Interesse von Polen an Deutschland, weil die sind zu diesem Grund hierher gekommen, aber nicht nur an Deutschland, sondern das ist auch das Eintrittstor für gesamt Westeuropa. Sie haben über uns die Chance, ja auch woanders hinzukommen. Unter den deutschen Studierenden gibt es eine erhebliche Zahl und sie nimmt zu, die ausdrücklich hierher kommen, weil sie dies Deutsch-Polnische interessiert, überhaupt Mittel- und Osteuropa und weil sie da auch sehr aufgeschlossen sind und auch sehr aktiv sind. Es gibt andere, die es machen, weil sie aus der Region kommen und aus diesem Grunde auch in der Region bleiben wollen und hier studieren, sind nicht immer ganz so interessiert an Polen. Und ich hoffe, dass der Prozentsatz derer, die sich für Polen interessieren, steigt. Auch in Frankfurt in der Bevölkerung können Sie das sehen. Die Alteingesessenen sind weniger an Polen interessiert, als die, die in der letzten Zeit zugezogen sind in Frankfurt.
Wie definiert sich denn Frankfurt selbst hier als Grenzstadt? Hat es so eine Rolle wie Straßburg, wo das Hin- und Hergehen und Reisen und Grenzwechsel eine wichtige Rolle spielt und auch die Universität dort? Ist das ähnlich zu verstehen oder ist man noch nicht so weit?
Die politische Führung will das ganz eindeutig, auch die wirtschaftliche Führung, weil man auch sieht, dass die Chancen für die Wirtschaft in der Region in der Kooperation mit Polen liegt und dass die Deutschen auch viel mehr auf die Polen zugehen müssten, als das bisher der Fall ist. Polen gehen mehr auf Deutsche zu als umgekehrt. Und natürlich soll das eine Brückenstadt, Frankfurt ist die Brückenstadt und die Brücke von Frankfurt auf die andere Seite nach Subice. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg ein Stadtteil von Frankfurt, hieß Frankfurter Dammvorstadt. Er heißt jetzt Subice, übrigens basiert dieser Name wiederum auf einem Ort, den es früher auch schon mal dort gegeben hat, einen slawischen Ort. Also diese Brücke ist wichtig, die soll auch beschritten werden. Ein bisschen ist ein Problem, dass anders etwa als bei Straßburg keine größeren Städte direkt im Umfeld sind. Posen liegt ungefähr 2 Stunden weg. Und ansonsten haben wir sehr viel flaches Land. Also dieser Austausch ist etwas asymmetrisch. Subice hat etwa 20.000 Einwohner und Frankfurt hat jetzt gut 70.000 Einwohner. Da ist nichts Größeres, sodass also da der Austausch auch noch interessanter werden könnte. Aber das soll ganz klar ausgebaut werden.
Sie haben ja 3 Fakultäten an Ihrer Universität, die Rechtswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften und die Kulturwissenschaften. Frankfurt oder ist mit Sicherheit nicht unbedingt ein Kulturzentrum. Jetzt hat man in diesem Jahr ja auch noch das Kleisttheater dicht gemacht. Ist es da nicht besonders schwierig, jetzt gerade einen solchen Bereich dann auch ordentlich zu lehren, wenn sozusagen es nicht möglich ist, Kultur auch richtig zu leben?
Nein, also erstens, es gibt kulturelle Aktivität, es gibt hier ein sehr schönes Staatsorchester, das in einer wunderbaren alten Konzerthalle spielt. Es soll auch ein Kleistforum jetzt demnächst eröffnet werden, wo auch wieder Theater gespielt werden soll. Das war halt die Landesentscheidung. Potsdam behält das Theater, Frankfurt behält das Orchester, anders war das gleichsam nicht zu finanzieren. Die Stadt versucht schon, auch die Kultur wieder mobiler zu machen. Sie ist in einer desolaten finanziellen Situation. Das muss man einfach sehen, woher das wieder kommt, das lassen wir jetzt mal offen. Die kulturwissenschaftlichen Studien können hier trotzdem gemacht werden. Die Bibliothekssituation ist gut, im Übrigen ist Berlin dicht, da können wir, und da sind wir auch darauf angewiesen, was die Bibliotheken angeht, auch was das kulturelle Umfeld, es sind ja nur, ist ja eine Stunde von hier nach Berlin, also das ist ja nicht sehr weit. Und wir wollen unsererseits, haben auch den Auftrag, das gehört mit zum Gründungsauftrag der Universität, kulturell initiativ zu werden in dieser Stadt. Das sind wir auch. Wir sind eine kleine Universität. Vielen ist gar nicht klar, dass wir nur 53 Professuren haben. Das ist noch nicht mal eine Riesenfakultät in einer Massenuniversität. Und wenn man sich dann unseren Veranstaltungskalender anguckt, dann kommt man aus dem Staunen nicht raus. Wir haben sozusagen fast jeden Tag eine größere kulturelle Veranstaltung, die von der Universität ausgeht. Und das ist also sozusagen auch eine Aufgabe von uns hineinzuwirken in die Stadt.
Sie haben es kurz angesprochen, aber ich will noch mal darauf zurückkommen. Der Rechtsextremismus in Brandenburg, spielt der für Sie eine Rolle auf dem Campus? Ist die Viadrine ein Konzept dagegen, dass man damit geistigen Widerstand dagegen aufbauen kann?
Ja, ganz sicher soll die Viadrina dagegen wirken. Das tut sie auch. Das tut sie durch Aufklärung, durch Vorträge, durch mittelbare Wege, also durch Hilfe im Wirtschaftsbereich, dieses Terrain besser zu bestellen, damit nicht so viel Gewaltpotenzial entsteht. Aber das, woher das entsteht, das ist ja eine sehr komplexe Ursachenlage. Wir haben Probleme damit, weil eben ausländische Studierende dann, wenn sie nicht direkt im Stadtzentrum angesiedelt sind, sondern in den Wohnheimen, die in den schwierigeren Orten, Neuberesinchen sind, dann eben oft sehr unfreundlich behandelt werden, übrigens auch Deutsche. Und das ist auch ein weltweites Problem zunehmend, das müssen wir sehen, auch nicht nur ein ostdeutsches, sondern auch ein westdeutsches und wie gesagt ein weltweites. Wir haben das in Amerika, wir haben das sogar in England, auch sogar in Oxford, wie ich gerade von dem sehr renommierten Kollegen Dahrendorf gehört habe. Also wenn so starke soziale Diskrepanzen sind, dann entsteht ein Neid von denen, die keine Zukunft zu haben meinen, gegenüber denen, die sie haben. Und wir haben also dementsprechend auch Vorbehalte gegenüber jungen deutschen Studierenden.
Die deutsch-polnische Universität Viadrina trägt ja in ihrem Namen auch das Wort Europa und heißt ja richtigerweise Deutsch-Polnische Europa-Universität. Welche Bedeutung hat denn dieser Begriff Europa und wie wird der hier ausgefüllt?
Europa hat einen ganz zentralen Begriff. Zunächst mal ist es eben über das deutsch-polnische Verhältnis, was sehr eng ist, hinaus ein Fokus für diese Universität, sich mit Mittel- und Osteuropa insgesamt zu befassen, auch Südosteuropa. Wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit Sofia aufgebaut, zum Beispiel um in Südosteuropa auf dem Gebiet der Medien, der interkulturellen Kommunikation Beiträge zu leisten, wissenschaftliche, aber auch politische im Sinne von Demokratisierung. Aber wir haben auch de facto sehr viele Beziehungen zu Westeuropa und ich möchte die auch ausbauen. Der Hauptgesichtspunkt, weswegen diese Universität den Namen Europa-Universität bekommen hat, war der, dass wir an der Grenze der bisherigen EU, oft an der Grenze zu den Ländern, die als nächste Kandidaten für die Europäische Union vorgesehen sind, mit dazu beitragen sollen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ein neues Europa entsteht, dass das nicht einfach eine Ausweitung des schon Bestehenden ist, sondern dass mit der politischen Wiedereingliederung von Mittel- und Osteuropa auch neue, durchaus originär europäische, aber im Vergleich zu Westeuropa auch verschiedene Traditionen in das Europa kommen. Und wir sehen unsere Aufgabe da, nicht nur auf dem wissenschaftlichen, kulturellen Feld, sondern auch darin, politisch Anstöße zu geben durch Konferenzen, durch symbolische Einladungen, aber auch durch Vorschläge für Strategien, etwa in der Erweiterung der EU voranzukommen.
Frau Schwan, kommen wir ein bisschen zur Politik. Die ist ja in diesen Zeiten sehr zäh und man tut sich schwer, irgendwann mal Entscheidungen klarer Natur nachzuvollziehen. Steuerreform, Atomausstieg, Rentendebatte, NS-Zwangsarbeiterentschädigung sind alles so Stichworte, wo ein endloser Prozess an Diskussionen, Debatten und Sitzungen stattgefunden hat. Was hat das für eine Wirkung auf das Wählerpotenzial, insbesondere in solchen Regionen, die Sie nun hier auch näher kennen?
Natürlich ist in den Regionen, die die Demokratie vorgestellt bekommen haben als das gute neue System, die dabei subjektiv sehr häufig eine Entwertung ihrer bisherigen Biografien erfahren haben, auch wenn das gar nicht immer so gemeint war, zum Beispiel die scharfe Kritik am System ja nicht bedeutete eigentlich eine Kritik an den Menschen, aber sie waren nun mal drin und involviert. Dort also, wo Demokratie zum Teil als ein bisschen ein Import, zum Teil schon als gewünschtes, aber auch als eine Art Wunderwaffe betrachtet worden, gibt es natürlich viele Enttäuschungen, wenn man dann im Alltag sieht, wie kompliziert die Vorgänge sind, wie lastend Vorentscheidungen sind, wie schwer es ist, den Tanker zu bewegen. Ich werde demnächst gebeten werden, im Rahmen einer Urania-Vortragsreihe zu dem Thema Demokratie trotz Arbeitslosigkeit, Fragezeichen, etwas zu sagen, und darin sehen Sie das. Ich denke, man muss aber immer wieder darauf hinweisen, dass einerseits wir die Strukturen analysieren und dann auch öffentlich machen müssen, die eine gemeinwohlorientierte und zugleich effektivere Entscheidung oder überhaupt Entscheidung der Politik begünstigen, aber auf der anderen Seite auch immer wieder darauf hinweisen, dass solche Entscheidungen von uns selbst abhängen. Die Politik, der demokratische Staat ist die demokratisch verfasste Gesellschaft. Wir sind es selbst. Und wir müssen auch wissen, dass alle diese Reformen, die da anstehen, für erhebliche Teile der Gesellschaft auch Probleme und Nachteile bringen. Und deswegen ist die Politik sehr zögerlich, sie durchzuführen.
Wie können Parteien bürgernäher werden, um mal eine ganz populäre Frage aufzugreifen?
Ich glaube, indem sie erstens mal eine andere Sprache pflegen. Sehr schlimm finde ich diese gestelzten und gestanzten Sprachen, wo sie so Wortgruppen aneinander reihen können, die jeder schon gehört hat und wo keiner mehr zuhört. In dem Moment, wo Politiker anders sprechen, hört man ihnen auch sofort anders zu. Und das ist nicht nur eine oberflächliche Sache, sondern man hat das Gefühl, aha, die meinen es sogar wirklich ernst. Das ist der eine. Sprache ist in meiner Sicht sehr wichtig, aber das heißt auch eine Mentalitätsfrage, eine geistige Einstellung dahinter. Der zweite Punkt ist, dass wir sehen das im Moment an der Situation der CDU und an dem interessanten Kampf darum, welche Rolle jetzt Kohl wieder in der CDU spielen soll und welche Rolle Frau Merkel weiterspielt. Frau Merkel war sozusagen der Schutzengel und der rettende Engel nach den großen Krisen der CDU. Und ich glaube, wenn man sie nicht gehabt hätte, wäre es sehr viel schwerer gewesen, sich erneut zu einem Anfang zu finden. Jetzt aber stellt sich heraus, dass für eine ganze Reihe von Amtsträgern in der CDU Frau Merkel nicht eine neue Herausforderung auch sein sollte, dafür es anders zu machen, sondern eigentlich nur so eine gute Tischdecke, die das alles zudeckt, und nun können wir neu anfangen. Also so interpretiere ich die Attacken. Und da meine ich bei der CDU, das gilt aber nicht nur für Sie, es müssen diejenigen, die in der Partei aktiv sind, begreifen, dass sie nicht mal irgendwann einen Skandal deckeln können und dann weitermachen können wie bisher.
Also die Politik in Deutschland hat Probleme, ihre Bürger zu erreichen. Sie sind Direktorin einer Europa-Universität und Politik in Deutschland ist ja auch zunehmend auf Europa hin ausgerichtet. Jetzt haben die Bürger schon das Problem, Deutschland zu begreifen. Sie haben noch viel größere Probleme, Europa zu begreifen. Was müsste getan werden, um sozusagen Ihnen dieses große Gebilde näher zu bringen?
Es müsste sicher überschaubarer werden, wie die Entscheidungsstränge sind, wer wo was zu sagen hat. Das Ideale wäre dafür eine europäische Verfassung. Es gibt dafür den Vorbehalt, dass wir keine europäische Öffentlichkeit bisher haben und deswegen könne man sie nicht machen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt relativ bald zu überschaubaren Entscheidungsstrukturen kommen, auch zu Personen, die das gut transportieren können. Politik wird immer über Personen transportiert. Und die damit ein Symbol darstellen, dass sich die auf der europäischen Ebene klar der Wunsch nach Legitimation durch die demokratische europäische Gesellschaft findet, auch der Wunsch, sich an Gemeinwohlmarken zu orientieren. Und dann im Übrigen müssen wir leider in der Kleinarbeit den Weg dahin gehen. Da kann man keine Wunder erwarten.
Finden Sie so einen Vorschlag, wie ihn Joschka Fischer gemacht hat, eines Kerneuropas gut? Sie haben ja vorher mal angesprochen, Ihre Universität hat ja nun auch die Funktion, eine Brücke zu schlagen in den Osten rüber. Polen wird ja irgendwann Mitglied in der EU sein. Fängt dann nicht schon wieder an, diese Klassengesellschaft? Also wir haben dann die Kerneuropäer, wir haben dann die EU-Mitglieder und wir haben die anderen.
Joschka Fischer hat ja sehr unterstrichen, dass dieses Kerneuropa kein geschlossener Club sein soll, sondern für alle offen. Ich glaube, der Gedanke ist richtig und er taucht in schöner Regelmäßigkeit auf, nicht nur in der Europapolitik, sondern woanders auch, dass, wenn man etwas voranbringen will, es einige geben muss, die die Initiative ergreifen und sich auch dabei absprechen. Nicht, dass sie einfach Fakten setzen, aber dass sie Dynamik entwickeln und dass sie damit auch andere anspornen, sich anzuschließen. Mein Interesse hier an der Viadrina ist im Übrigen, dass zu dieser Avantgarde oder zu diesen Initiatoren oder zu denen, die etwas dynamischer sind, auch Polen gehören soll, dass es nicht nur aus ehemaligen oder schon bestehenden EU-Ländern zusammensetzen soll, dieses Kerneuropa, sondern dass Polen als eines der Länder, die aufgenommen werden sollen, und das einfach wegen seiner Größe sehr wichtig ist, aber auch aus historischen anderen Gründen.
Sie hörten das Frankfurter Gespräch mit Gesine Schwan, Präsidentin der Deutsch-Polnischen Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Ihre Gesprächspartner waren die Journalisten Gisela Sorge und Wolfram Stahl. Wir wiederholen die Sendung um 15.05 Uhr in HR1 Plus auf der Mittelwelle 594 und heute Abend um 22.15 Uhr in HR1.